Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde im Livestream, grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir doch so viele sind, mitten in der Urlaubszeit, mitten in der Sommerzeit. Ja, das Thema dieser Predigt lautet: sieben Dinge, die du über das jüngste Gericht wissen solltest. Und das mitten in der Urlaubszeit, mitten im Sommer. Ja, das Thema Gericht, jüngstes Gericht, ist ein Thema, das zum Ratschluss Gottes dazugehört. Und diesen Ratschluss Gottes muss ein Prediger unverkürzt predigen. Leider ist das Gericht Gottes ein Thema, das heute in vielen Kirchen verschwiegen wird. Aber wir machen uns schuldig an Gott und an den Menschen, wenn wir dieses Thema verschweigen. Es ist entscheidend wichtig, dass wir über das Weltgericht informiert sind, damit wir unser Leben hier und jetzt richtig leben, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen und auch auf diesen Termin vorbereitet sind. Wir wollen uns also heute über sieben Dinge unterhalten, die wir über das jüngste Gericht wissen sollten. Gott zeigte Johannes eine Vorschau, wie dieses Gericht ablaufen wird. Und es ist gut, wenn wir genau hinhören, was Gott Johannes gesagt hat in der Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Wir lesen diesen Text. Johannes sagt: Dann sah ich einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen, und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Die erste Wahrheit, die du über das jüngste Gericht wissen solltest, ist diese: Gottes Weltgericht ist der letzte Akt der Weltgeschichte. Damit endet die Geschichte dieser Welt. Dieses jüngste Gericht ist der letzte Termin auf Gottes Kalender für unsere Welt. Er bildet den Abschluss der Weltgeschichte. Dieses Gericht ist auch zugleich die höchste Instanz der Weltgerichtsbarkeit. Wir wissen, es gibt verschiedene Gerichte, verschiedene Instanzen hier bei uns auf der Erde, bis man zum obersten Gericht kommt, zum Verfassungsgericht vielleicht oder zum Europäischen Gerichtshof hier in Europa, und dann ist Ende. Nun, das jüngste Gericht ist die letzte und höchste Instanz jeder Weltgerichtsbarkeit. Und wir könnten uns die Frage stellen: Muss das sein? Brauchen wir dieses Gericht? Wollen wir dieses Gericht? Warten wir darauf? Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, ja. Vielleicht nicht so wirklich, wenn es um uns persönlich geht, sondern wenn es um andere geht und um das Unrecht in dieser Welt. Dann denken wir, ja, wir brauchen es dringend, dieses Gericht. Weil ohne das Weltgericht bliebe die Geschichte dieser Welt ohne einen sinnvollen, logischen Abschluss. Unser Gerechtigkeitsempfinden sagt uns, dass es einen Tag geben muss, an dem jedes Verbrechen der Geschichte dieser Welt ans Tageslicht gebracht werden wird. An dem jede Ungerechtigkeit gesühnt wird und jede Bosheit bestraft wird. Das wünschen wir uns. Gerechtigkeit muss hergestellt werden, die Wahrheit muss triumphieren. Und wenn Gott ein guter und ein gerechter Gott ist, dann muss er diese Welt richten. Und ohne diesem letzten Weltgericht Rechnung zu tragen, ist unser Weltbild schlicht falsch. Das jüngste Gericht ist also das letzte große Gerichtstribunal Gottes. Ein Tag der letzten und der endgültigen Abrechnung. Und bei diesem Gerichtsprozess werden alle Sünder aller Zeiten auf der Anklagebank Gottes sitzen und ihr Urteil empfangen. Es ist ein Tag des Triumphes der Gerechtigkeit. Wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun. Er wird Gerechtigkeit herstellen. Nun, die Zeit der Geduld und der Langmut Gottes geht damit zu Ende, mit diesem Tag. An diesem Tag wird Gott Gericht halten. Gott ist geduldig, erstaunlich geduldig. Ab dem Tag des Sündenfalls des Menschen im Paradies zögert Gott mit der endgültigen Durchsetzung seiner Gerechtigkeit. Und das erstaunt selbst uns oft, nicht wahr? Wie kann Gott zusehen? Es ist so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Er hat so lange gewartet. Gott hat Güte und Barmherzigkeit walten lassen und dem Menschen die Gelegenheit gegeben, umzukehren, Buße zu tun über seine Verbrechen, über seine Sünden und seine Vergebung, seine Gnade anzunehmen. Gott erbarmt sich viel lieber, als dass er richtet. Das ist die Erklärung für seine Langmut und Geduld. Er will nicht den Tod des Sünders. Er möchte sich erbarmen und vergeben. Aber der Sünder muss es wollen. Mit unerklärlicher Langmut hat Gott es erlaubt, dass böse Menschen ihre Wege gehen, sich den Geboten Gottes widersetzen, leben, als gäbe es keinen Gott und kein Gesetz. Lügner kommen mit ihren Lügen davon. Aber was ist mit den Belogenen und mit den Betrogenen? Kinderschänder, Vergewaltiger, Mörder, Kriegsverbrecher begehen Verbrechen, kommen davon, schaden unschuldigen Opfern, machen Geld mit der Unmoral, scheinbar ohne Konsequenzen tragen zu müssen. Lange Zeit wurde die Gerechtigkeit Gottes unterdrückt in unserer Welt und die Opfer des Bösen aber, so sagt es die Bibel, schreien zum Himmel und erwarten, dass Gott eingreift und Gerechtigkeit walten lässt. Endlich kommt der Tag der Abrechnung, der Tag des Triumphes, der Gerechtigkeit, des Guten über das Böse. Zweitens, der Richter auf diesem großen weißen Thron bei diesem Gericht ist ein Mensch. Das erstaunt uns. Auf dem großen weißen Thron sitzt am Tag des jüngsten Gerichtes der Menschensohn. Es ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, der Retter der Welt, der Sieger über Hölle, Sünde, Teufel und Tod, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist der absolute Herrscher dieser Welt. Dazu gehört auch die richterliche Gewalt. Ein absoluter Herrscher hat die richterliche Gewalt in seiner Hand. Jesus hat das selbst nach seiner Auferstehung gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Paulus sagt den Römern: An dem Tag wird Gott das Verborgene des Menschen richten durch Jesus Christus. Und Petrus bestätigt das auch dem römischen Hauptmann Cornelius, dass Jesus beides ist. Das müssen wir verstehen. Er ist Retter und er ist Richter. Jesus ist beides in einer Person. Und Petrus sagt, er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Das ist auch eine Begründung, warum ich heute diese Predigt halten muss. Jesus hat es geboten. Gott hat bestimmt, ihn, Jesus, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Richter und Retter, Jesus. Paulus predigt diese Wahrheit sogar den Philosophen in Athen, die sich darüber lächerlich machen. Und doch ist es die Wahrheit. Paulus sagt, denn er, Gott der Vater, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Jesus selbst erklärt das seinen Nachfolgern und nennt zwei Gründe, warum der Vater den Menschensohn, ihn, Jesus Christus, als Richter einsetzt. Jesus sagt im Johannes-Evangelium Kapitel 5, Abvers 22, denn der Vater richtet niemand. Niemand. Gott, der Vater, richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Warum? Der erste Grund, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten. Zweitens, weil er der Menschensohn ist. Der erste Grund besteht darin, dass der Vater will, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Damit macht Gott der Vater deutlich, der Sohn ist Gott. Ihm gebührt die gleiche Ehre wie mir. Nun, die meisten Menschen haben zur Zeit seines Erdenlebens Jesus die Ehre verweigert. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn verlacht, verspottet, gekreuzigt. Aber auch heute lehnen die meisten Menschen Jesus ab. Als Herrn, als Retter, als König. Sie geben ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht. Das soll und das wird sich ändern. So will es Gott, der Vater. Denn dem Richter auf dem Thron gebührt Ehrerbietung und Respekt. Wir sprechen die Richter ja sogar hier in unserem irdischen Leben so an, euer Ehren. Dem Wort des Richters darf nicht widersprochen werden. Er setzt das Urteil fest, er spricht das letzte Wort. Der zweite Grund, warum der Vater das Gericht dem Sohn übergeben hat, ist, weil er der Menschensohn ist. Und das ist wichtig zu begreifen. Jesus wird der Richter auf dem Thron bei diesem göttlichen Welttribunal sein, weil er einer von uns ist, weil er Mensch ist. Ja, er ist beides. Er ist Gott und Mensch zugleich. Aber weil er Mensch ist, auch Mensch ist, deshalb hat Gott der Vater ihn zum Richter über die Menschen gesetzt. Er ist einer von uns. Und diese Tatsache qualifiziert ihn, als einzigen der Richter der Welt zu sein, als einzigen Menschen. Niemand wird ihm bei diesem Gerichtstermin den Vorwurf machen können. Du weißt ja gar nicht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, versucht zu werden. Das hast du nicht erlebt. Du weißt nicht, was es bedeutet, wenn man ungerecht behandelt wird, wenn man verspottet wird. Du kannst gar nicht nachempfinden, was es bedeutet, Schmerzen zu haben, krank zu sein. Und die Erfahrung des Todes hast du auch nicht gemacht. Er kennt das alles aus eigener Erfahrung. Er hat es durchgemacht und erlebt. Er hat ein normales Menschenleben durchlebt. Und zwar unter den gleichen Umständen wie wir, nicht im Paradies, sondern auf der sündigen Erde. Er war Kind, er war Teenager, er war Jugendlicher, er war erwachsener Mann, er war Handwerker, er musste die Familie als Zimmermann ernähren. Er hatte Eltern, denen er sich unterordnen musste. Er hatte Geschwister, mit denen er zusammenwohnen und teilen musste. Mindestens 6 Geschwister werden genannt in der Bibel, die Jesus noch hatte. Er hatte Freunde, er hatte Feinde. Er wurde anerkannt und er wurde auch abgelehnt. Er hatte Hunger und Durst, Müdigkeit, Erschöpfung. Er wurde von Satan versucht. Er wurde gefoltert und er starb unschuldig am Kreuz. Die Bibel sagt in Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 17, daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleichgemacht werden, also uns gleichgemacht werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er versteht uns, er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir werden ihm niemals einen Vorwurf machen können, du verstehst das nicht. Er kann mit uns mitfühlen und er ist qualifiziert, der Richter auf dem großen weißen Thron zu sein. Die dritte Wahrheit, die du über das jüngste Gericht wissen solltest, ist diese: die Grundlage der Urteilssprechung ist das irdische Leben des Menschen. Die Bücher bei diesem Gericht, von denen wir gelesen haben, sind ein Hinweis auf Gottes lückenlose, gerechte Justiz. Nun, im Zeitalter von Computern, mit der Möglichkeit, Millionen, ja Milliarden Daten zu speichern und abzurufen, können wir ja Gottes Gerichtsbücher heute umso besser verstehen. Klar, das ist ein Bild, das wir verstehen können, das uns hier gezeigt wird. In Deutschland gibt es sehr viele Verbrechen und Straftaten. Letztes Jahr gab es 5.047.860 registrierte Straftaten. Zu allen gibt es Aktenordner, Beweismaterial, Anklageschriften. Es gibt aber immer noch eine Dunkelziffer von Verbrechen, die nicht entdeckt worden sind, die nicht aufgeklärt worden sind, wo kein Täter ermittelt werden konnte. Einige Strafen werden nicht geahndet, weil sie verjährt sind, weil die Gerichte überfordert sind, rechtzeitig Gericht zu halten. Nun, in Gottes Buchführung gibt es keine Lücken. Da gibt es auch keine Verjährungsfristen. Und durch Amos zum Beispiel und durch andere Propheten gibt Gott Einblick in Gottes genaue Strafverfolgung. Das ist für den Sünder schrecklich, denn Gott hat kein einziges seiner Sünden vergessen. Amos sagt, Gott durch Amos in 8, ab Vers 4, hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, der Feiertag, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat vorbei, dass wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können. Einzelheiten vom Marktleben in Israel. Ja, ist auch heute noch gang und gäbe, dass man Wagen fälscht. Und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und die Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Alle Werke ohne Ausnahme werden gerichtet werden. Gott wird richten, sagt Paulus, das Verborgene des Menschen, was niemand weiß, was niemals entdeckt wurde, die geheimen Dinge. Jesus sagt, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Judas schreibt, siehe, der Herr kommt, mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Dieser Prozess wird öffentlich abgehalten werden vor der gesamten himmlischen und menschlichen Öffentlichkeit. Das Urteil wird gerecht, fair, endgültig und unumkehrbar sein. Die vierte Wahrheit, die wir über Gottes jüngstes Gericht wissen müssen, ist diese: die Urteile und die Strafen werden unterschiedlich ausfallen. Diese Bücher Gottes sind, wie ich schon sagte, ein Hinweis auf die absolute göttliche Gerechtigkeit, die herrschen wird bei diesem Welttribunal. Johannes sagt, was er in der Gerichtsvorschau gesehen hat: die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Das Strafmaß wird genau dem Verbrechen entsprechen. Also in den Büchern Gottes ist das Leben eines jeden Angeklagten festgehalten. Die Taten sind sichtbar, offensichtlich, für den Angeklagten, für die Öffentlichkeit, für den Richter, und sie werden beurteilt. Natürlich werden die Urteile und die Strafen unterschiedlich ausfallen. Denn ein Mensch hat mehr gesündigt, der andere weniger. Der eine hat schlimmere Verbrechen begangen, der andere weniger schlimme Verbrechen. Und Gott unterscheidet zwischen Verbrechen und Verbrechen, zwischen Sünde und Sünde. Die Belohnungen im Himmel werden unterschiedlich sein und die Strafen in der Hölle werden auch unterschiedlich sein. Sicherlich wird ein Hitler, an den wir ja oft bei solchen Gelegenheiten denken, ein Stalin, ein Nero, ein Kinderschänder, ein Kriegsverbrecher, ein härteres Urteil erhalten als der sogenannte nette Nachbar von nebenan, der keinen umgebracht hat. Gott unterscheidet also zwischen größeren und kleineren Verbrechen, zwischen mehr und weniger Schuld, weil er gerecht ist. Jesus bestätigt das sogar erstaunlicherweise dem Statthalter Pilatus, der ihn verurteilt, vor dem er als Angeklagter steht. Und Jesus sagt zu ihm in Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Jesus sagt, die Pharisäer, die Priester, die hohen Priester in Jerusalem, haben größere Schuld vor Gott als du, Pilatus. Sie haben mich heimtückisch zu dir gebracht, angeklagt, fälschlicherweise. Und du bist jetzt in diesem Dilemma, du musst ein Urteil sprechen. Und Jesus sagt, ja, du hast Sünde, aber deine Sünde ist kleiner als die Sünde dieser Menschen, die mich dir überliefert haben. Allerdings müssen wir hier eine Tatsache bedenken. Wir müssen verstehen, dass der Unglaube eine der größten Sünden überhaupt ist. Wir denken schnell an Mord oder andere Sünden und nicht unbedingt an den Unglauben. Unglaube ist Gottlosigkeit. So zu leben, als gäbe es keinen Gott. Und deswegen ist der Unglaube immer ein Schlag in das Gesicht des heiligen Gottes. Denn der ungläubige, göttliche Mensch spricht Gott das Existenzrecht ab und sagt dem Schöpfer, du hast kein Recht und keine Macht über mich und über mein Leben und deine Gebote interessieren mich nicht. Und somit ist Unglaube Hochverrat am höchsten Herrscher des Universums. Der gottlose Mensch ernennt sich selbst zum Alleinherrscher und zum Gesetzgeber und tritt Gott, seine Ehre und seine Gebote mit Füßen. Und eine weitere schwere Sünde, die aus dem Unglauben hervorgeht, ist die Sünde der Undankbarkeit. Auch daran denken wir kaum. Ein Mensch, der jeden Tag seines Lebens die Gaben und die Geschenke Gottes genießt, Gottes Luft atmet, die Sonne genießt, in den Urlaub fährt, Obst, Gemüse und alle anderen guten Gaben von Gott konsumiert und niemals Danke sagt, begeht ein schweres Verbrechen. Paulus beschreibt die Sünden des Unglaubens und der Undankbarkeit im Römerbrief Kapitel 1, Vers 19 so. Er sagt, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Es ist also sehr naiv zu denken, wenn ich keine Bank ausgeraubt habe und niemanden umgebracht habe, dann werde ich mich irgendwie an diesem Tag beim jüngsten Gericht rechtfertigen können. Wenn du ungläubig und undankbar bist, hast du zwei der schwersten Verbrechen begangen. Die fünfte Wahrheit, die wir über das jüngste Gericht wissen müssen, ist diese: Es ist nicht möglich, gute Taten gegen Böse aufzuwiegen. Nicht möglich. Wir müssen an dieser Stelle einen großen, gefährlichen und weit verbreiteten Irrtum ausräumen. Man kann nicht böse Taten durch gute aufwiegen. Nicht möglich. Es wird ja oft angenommen, naiverweise, dass es bei Gottes jüngstem Gericht wie auf einem Markt zugehen wird. Da wird eine große Waage stehen und auf der einen Waagschale werden dann die guten Taten und Werke eines Menschen aufgehäuft werden und auf der anderen seine Sünden und böse Taten aufgehäuft werden. Und wenn dann die guten Taten die bösen überwiegen, dann wird der Sünder freigesprochen und in den Himmel eingelassen. Nun, diese Vorstellung entbehrt eigentlich, wenn man darüber gründlich nachdenkt, jeder juristischen Grundlage und jeder Logik. Völlig unlogisch. Denn diese Art von Urteilssprechung gibt es ja in Wirklichkeit nicht einmal hier bei uns auf dieser Erde, bei den Menschen. Es sei denn, es ist ein korrupter Richter. Niemand wird, weil er mehr Gutes als Böses getan hat, freigesprochen. Nehmen wir einmal an, dieser sprichwörtliche gute Nachbar von nebenan lebt 40 Jahre lang ein vorbildliches Leben. Er ist ein guter Ehemann und Vater, arbeitet, spendet hin und wieder für den guten Zweck, ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und hilft seiner Oma im Haushalt. Aber dann, mit 41 Jahren, bringt er seinen Arbeitskollegen um. Aus Neid, Hass. Er wird verhaftet und er wird vor Gericht gestellt. Und bei dieser Gerichtsverhandlung, bei der es um Mord geht, wird der Richter nicht sagen: Sehr geehrter Herr Hempel, weil Sie 40 Jahre lang so vorbildlich gelebt haben und so viel für die Allgemeinheit geleistet haben, wird Ihnen dieser Mord nicht angerechnet, Ihre guten Taten überwiegen diesen Mord, Sie sind ein freier Mann. Nein. Der Herr Hempel wird für diesen Mord verurteilt werden und seine guten Taten werden ihm dabei nicht helfen. Warum denken wir aber, dass es bei Gottes Weltgericht möglich sein sollte, gute Taten gegen Böse aufzurechnen? Diese Rechnung geht nicht auf. Ein geschehenes Verbrechen muss geahndet werden. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Deine Sünden sind nämlich deine reale Schuld vor dem heiligen Gott. Und die Schuld muss gesühnt werden. Verbrechen müssen bestraft werden. Deine guten Taten werden dir dabei nicht helfen. Die sechste Wahrheit, die wir über das jüngste Gericht wissen müssen, ist diese: Verurteilt wird nur der, dessen Name nicht in einem bestimmten Buch steht, im Buch des Lebens. Es gibt eine außergewöhnliche Besonderheit bei diesem Welttribunal. Es gibt dort nicht nur die Aktenordner mit den Anklageschriften für jeden Angeklagten. Es gibt vor diesem großen weißen Thron noch ein weiteres erstaunliches Buch. Es ist das Buch des Lebens. Und wir lesen darüber in den Versen 12 und 15. Johannes sagt: Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Das ist die Grundlage für die Urteilssprechung. Aber wer nicht in dem Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Wir stellen also bei dieser Gerichtsvorschau mit Erstaunen fest, der Mensch, der vor dem Gerichtstribunal Gottes erscheinen wird, wird nicht in erster Linie deswegen verurteilt, in die ewige Verdammnis geschickt, weil er ein Sünder war, nicht in erster Linie wegen seiner Sünden, sondern entscheidend wird sein, ob sein Name im Buch des Lebens steht. Das wird darüber entscheiden, ob er in den Himmel kommt oder in die Hölle. Es ist ein besonderes Buch, das Buch des Lebens. Und der Eintrag in dieses Buch entscheidet über Leben und Tod. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, um welches Buch es hier geht. Dieses Buch, der Eintrag in dieses Buch entscheidet, ob der Mensch die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle zubringen wird. Es wird 7-mal in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, erwähnt. 9-mal insgesamt in der Bibel, 1-mal im Alten Testament, 8-mal im Neuen, 7-mal, wie gesagt, im letzten Buch. Es ist ein entscheidendes Buch. Und der Eintrag des Namens in dieses Buch ist sicherlich ganz viel wert, viel mehr wert als alle Reichtümer dieser Welt zusammengenommen. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Dieses Buch wird auch das Lebensbuch des Lammes genannt. Das Lamm Gottes ist Jesus. Und dieses Schicksalsbuch wird also von Jesus Christus persönlich geführt. Es ist sein Buch. Ich sagte schon, er ist Retter und Richter in einer Person. Der Name Lebensbuch des Lammes macht auch deutlich, was darüber entscheidet, ob jemand eingetragen ist in diesem Buch oder nicht. Es ist der Glaube an das Lamm Gottes, an den Retter, Jesus Christus. Jesus hat gesagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt nicht, wer an ihn glaubt, ist kein Sünder, hat ein perfektes Leben gelebt, ist vollkommen als Mensch. Nein, nein. Es gibt keine sündlosen, vollkommenen Menschen. Auf den Glauben kommt es an. Der Mensch wird also in erster Linie wegen seines Unglaubens verurteilt werden. Die Zusage Jesu steht fest und gilt jedem, der ihm vertraut. Jesus bestätigt das immer wieder, zum Beispiel in Johannes 5, Vers 24 sagt er, ich versichere euch, hören wir genau zu. Sein Wort steht fest, fester als die Grundlage dieser Welt. Himmel und Erde werden vergehen, sagt er, aber meine Worte nicht. Jesus sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Jeder Mensch wird einmal Gott begegnen. Und wenn wir vor Gott stehen werden, werden wir auf einem von zwei möglichen Böden stehen. Entweder wir stehen auf dem Boden der Gnade, wenn wir Gott ins Angesicht schauen, oder wir stehen auf dem Boden des Gesetzes Gottes. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Nun, jeder, der die Gnade Gottes ablehnt, die Gott uns anbietet in seinem Sohn Jesus Christus, bleibt auf dem Boden des Gesetzes stehen. Das bedeutet, dass sich dieser Mensch selbst auf der Grundlage des göttlichen Gesetzes für sein Leben und seine Taten verantworten wird müssen. Auf diesem Boden des Gesetzes gelten nur die eigenen Werke, was ich geleistet habe. Jeder, der aber die Gnade Gottes annimmt, der wird auf dem Boden der Gnade stehen und nicht verurteilt werden. Er wird freigesprochen, weil die Begnadigung Gottes auf einem Werk aufbaut, nämlich auf dem Erlösungswerk Jesu Christi. Beide Böden basieren ausschließlich und vollkommen auf der Gerechtigkeit Gottes. Sowohl die Gnade als auch das Gesetz entsprechen vollkommen der Gerechtigkeit Gottes. Nun, dass das Gesetz gerecht ist, das verstehen wir meistens schon ziemlich schnell. Und das leuchtet uns ein und die meisten Menschen werden sehr schnell verstehen, wenn sie vor Gottes Gericht stehen, auch das Urteil ist gerecht, es entspricht exakt der Gerechtigkeit Gottes, die wiedergespiegelt wird in seinem Gesetz. Wenn es aber um die Gnade geht, vermuten Menschen sehr oft, dass es bei der Gnade ungerecht zugeht. Ungerecht. Gnade steht für uns scheinbar im Gegensatz zur Gerechtigkeit. Ja? Entweder, so denken wir, wird Gerechtigkeit geübt, dann gibt es keine Gnade, oder aber die Gnade setzt die Gerechtigkeit außer Kraft. Wenn also ein Staatsoberhaupt zum Beispiel, das gibt es ja in manchen Ländern, in den USA zum Beispiel, ein Gouverneur, einen rechtmäßig verurteilten Verbrecher begnadigt, dann lässt er Gnade vor Recht ergehen. So sagen wir. Menschliche Gnade setzt also die Gerechtigkeit beiseite. Gottes Gnade erweist sich niemals auf Kosten der Gerechtigkeit. Immer in vollkommener Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes fordert nämlich die Bestrafung eines jeden Verbrechens, die Sühnung jeder einzelnen Sünde. In seiner Barmherzigkeit und Liebe hat Gott ein Sühneopfer bereitgestellt, das die Strafe auf sich nimmt, das die Schuld bezahlt, seinen Sohn. Dafür hat er ihn gesandt, um seine Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn, so heißt es in der Schrift, durch Gottes Gnade sollte er, Christus, für alle den Tod schmecken. Schlimm, furchtbar, grausam, ja, aber gerecht. Gerecht bei Gott. Sünde muss bestraft werden. Und am Kreuz von Golgatha sind so die heiligen und gerechten Forderungen Gottes durch Jesus Christus vollständig erfüllt worden. Die Vergebung Gottes, die er uns jetzt gewährt in Jesus, ist somit eine Bestätigung der göttlichen Gerechtigkeit und kein Widerspruch zu ihr. Denn wenn bereits einer für meine Schuld bezahlt hat, ja, dann wäre es ungerecht, wenn ich noch einmal für dieselbe Schuld auch noch selbst bezahlen müsste. Deshalb ist das Evangelium in erster Linie eine Bestätigung der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht, weil er Sünden vergibt. Paulus gibt sich sehr viel Mühe, im Römerbrief das zu erläutern, und wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen. Ihr könnt zu Hause gerne nachlesen. Römerbrief Kapitel 3, Abvers 21 bis 26. Die siebte Wahrheit, die wir über das jüngste Gericht wissen sollten, ist diese: Der Ort der Strafabbüßung ist für alle derselbe, nämlich der Feuersee, die ewige Hölle. Johannes berichtet uns, wohin diese Verurteilten nach der Urteilsverkündung am großen weißen Thron kommen. Verse 14 und 15. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer also nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Auch wenn die Urteile und die Strafmaße unterschiedlich ausfallen werden bei diesem Gericht, ist der Ort der Abbüßung der Strafe für alle gleich. Der Feuersee, der zweite Tod, die ewige Hölle. Nach dieser Urteilsverkündung am großen weißen Thron trennen sich die Wege der Menschheit für ewig. Der verurteilte Mensch muss die ewige Strafe im Feuersee antreten. Der gerettete Mensch zieht in die Gegenwart Gottes, in das Haus des Vaters, in den Himmel ein. Und die beiden Gruppen werden sich ab jetzt in aller Ewigkeit nicht mehr begegnen, nicht mehr treffen. Es gibt keine Berührungspunkte mehr zwischen diesen zwei Gruppen von Menschen und keine Gemeinsamkeiten mehr. Es ist dann eine ewige Trennung zwischen gerettet und verloren, verurteilt und vergeben, Gottes Kinder und die Kinder des Satans, zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Himmel und Hölle. Über diesen Ort werden wir uns ausführlicher unterhalten bei meiner nächsten Predigt. Wie sollen wir nun leben angesichts der Tatsache, dass Gottes jüngstes Gericht als letzter Akt der Weltgeschichte kommt? Nun, wir müssen auch jetzt das Publikum in zwei Gruppen aufteilen. Zunächst einmal möchte ich die Menschen ansprechen, für die Jesus der Retter ist. Wenn Jesus dein Retter ist, dann stehst du auf dem Boden der Gnade. Du musst dich vor dem Gericht nicht fürchten. Du kannst ohne Angst leben und ohne Angst sterben. Dein Gericht ist bereits geschehen. Es wurde gehalten. Jesus wurde an deiner Stelle angeklagt. Er starb für dich am Kreuz. als du gläubig wurdest, als du ihm deine Schuld und Sünde bekannt hast und deine Hand ausgestreckt hast, um die Vergebung in Anspruch zu nehmen, hat er deinen Namen in sein Lebensbuch eingetragen. Im Buch des Lebens zu stehen bedeutet Freispruch vom Gericht. Die einzige Möglichkeit, freigesprochen zu werden, ist, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Gott sei Dank für dieses Buch des Lebens. Ich habe schon gesagt, diese Eintragung ist mehr wert als jeder, alle Reichtümer dieser Welt. Und wie gerne wird an dem Tag manch einer, der vielleicht hier ein angenehmes Leben hatte, vielleicht reich war, berühmt war, viele Vorteile genossen hat, mit einem armen Lazarus tauschen wollen, der hier nichts galt, der hier nicht angeschaut wurde, dessen Name aber im Buch des Lebens steht. Jesus sandte eines Tages seine Jünger aus, um zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und es war eine Art Praktikum. Und als sie zurückkamen, waren sie begeistert darüber, dass selbst die Dämonen ihnen gehorchten. Und Jesus sagt, er weist sie zurecht. Und er sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, du darfst dich heute zur Zahl dieser Glücklichen zählen, wirklich glücklichen Menschen. Dein Name wird im Himmelsbuch geführt. Du bist dort aufgeschrieben. Der Autor des Hebräerbriefes informiert die Gläubigen und sagt, ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Vielleicht erlebst du heute gerade eine schwere Zeit. Vielleicht ist es eine schlimme Diagnose, Schmerzen, Krankheit, Enttäuschung, Arbeitslosigkeit, Anfechtungen. Und du schaust um dich, schaust auf Menschen, denen es besser geht, du vergleichst dich mit ihnen und du bist entmutigt. Erinnere dich an dein unschätzbares Glück. Dein Name steht im Buch des Lebens. Dein ewiges Schicksal ist gesichert. Du kannst ruhig schlafen. Du musst dich vor dem Tag des Gerichts nicht mehr fürchten. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, durchzuhalten, zu kämpfen, nicht aufzugeben, zu überwinden. Zu überwinden bedeutet übrigens den Glauben nicht aufgeben, Jesus nicht den Rücken kehren, an ihm festhalten, ob es dir gut oder schlecht geht. Jesus sagt, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wie sollen wir nun leben angesichts der Tatsache, dass Gottes jüngstes Gericht als letzter Akt der Weltgeschichte kommt? Wenn du noch nicht Christ bist, wenn du kein gläubiger Mensch bist, dann solltest du heute Vorsorge treffen, damit der Tag dich nicht unvorbereitet trifft. Wir sterbliche Menschen haben immer nur das Heute. Für morgen gibt es für uns keine Garantie. Du musst wissen, am großen Tag der Abrechnung gibt es nur eine Möglichkeit, als freier Mensch den Gerichtssaal zu verlassen, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Kurz nach dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland wurde die Liste mit allen NSDAP-Mitgliedern entdeckt. In dieser Liste standen ca. 8 Millionen Namen drin. Es war eine besondere Liste, davor eine Liste, die einem Vorteile bot, Macht, Erfolg, vielleicht Reichtum bescherte. Jetzt war es eine schwarze Liste. Für viele eine Todesliste. Diese Liste wurde zu einer wichtigen Beweisgrundlage bei den Nürnberger Prozessen. Nun, jeder, der in dieser Liste stand, hätte jetzt alles dran gegeben, aus dieser Liste gestrichen zu sein. Aber es war zu spät. In welcher Liste steht dein Name? Steht er in der Liste der Feinde Gottes, der Ungläubigen, der Gottlosen, der Undankbaren? In der Liste der Menschen, die Jesus Christus ablehnen und deswegen ohne ihn leben und sterben? Oder steht dein Name in der anderen Liste, im Buch des Lebens? Es wird schrecklich sein, an jedem Tag feststellen zu müssen, mein Name ist nicht im Buch des Lebens. Nicht, weil es nicht möglich war, nicht, weil mir das Gott verwehrt hat, dieses Recht, weil ich nicht wollte. Der einzige Grund, warum dein Name da nicht stehen wird, ist, weil du nicht wolltest. Gott will, dass dein Name da steht. Es liegt an dir. Weil ich nicht wollte, weil ich es verpasst habe, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Ich habe mich um alles andere in meinem Leben gekümmert. Um Beruf, um Ausbildung, um Karriere, um Haus, um Urlaub, um Gesundheit, Lebensversicherung, Rente. Aber nicht darum, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Jesus will nicht dein Richter sein, das musst du wissen. Deswegen sitzt du heute hier oder schaust zu im Livestream. Er liebt dich. Deswegen hat das Gericht noch nicht stattgefunden. Er hat Geduld. Er will viel lieber dein Retter sein als dein Richter. Er hat für dich bezahlt. Heute darfst du dich noch in das Buch des Lebens eintragen lassen. Komm zu Jesus, bekenne ihm deine Schuld, deine Sünde und nehme ihn auf als deinen Herrn und Retter. Ohne ihn stehst du immer auf dem Boden des Gesetzes, wirst dich selbst verteidigen müssen. Deine Taten werden mit dem Gesetz Gottes verglichen werden. Du wirst für alles bezahlen müssen, was dem Gesetz nicht entsprochen hat. Wenn du zu Jesus kommst, vergibt er dir und stellt dich auf den Boden der Gnade. Du hast nichts mehr zu befürchten. Er bietet dir Rettung an. Er hat bezahlt. Er hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Ich lade dich ganz persönlich ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Wechsle doch vom Boden des Gesetzes auf den Boden der Gnade. Der Boden der Gnade Gottes ist unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz Jesu. Nicht hier, das ist nur ein Symbol. Aber ich lade dich trotzdem ein, wenn wir die letzten zwei Lieder singen, ihr könnt schon nach vorne kommen, wir werden zwei Lieder singen, nach vorne zu kommen und damit einfach zu zeigen, Gott, den Engeln, uns, ich trete heute auf den Boden der Gnade. Ich will vorbereitet sein, wenn das Gericht Gottes kommt. Ich möchte, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Du darfst es machen. Wir sind hier, wir werden gerne mit dir beten. Vielleicht hast du ein anderes Anliegen auf dem Herzen, brauchst Gebet, kannst auch nach vorne kommen. Und wir beten gerne für dich. Gott segne dich. Er hat gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen.